Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf euch alle herzlich begrüßen bei Dreierkette VBH. Ihr seid hier goldrichtig angekommen beim Fußball-Podcast eures Vertrauens für Expertise und Schabernack immer zu haben. Ich begrüße in Konstanz wie immer unseren Erik Meyer, Erik Meyer der Dreierkette VBH.
100% immer am Start, 100% Analyse.
Haarscharfe Analysen werden von wie sagt man, schwindelerregenden Prognosen gefolgt. Ich begrüße Noah Brian. Wunderschönen guten Tag.
Hi. Hallo und schönen guten Tag.
Aber auch ein wunderschönes Hallo natürlich nach Washington zu unserem Hannes Zehnle. Man nennt ihn auch den Zlatan Ibrahimovic der Uniliga. Hat einen Traumtor nach dem anderen hergezaubert und er wird sich in wenigen Wochen von den Vereinigten Staaten auch mit den Worten verabschieden. You wanted Hannes, I gave you Hannes.
Ja, salute. Danke für die sehr schöne Einleitung heute. Über das Uniliga-Tor sprechen wir noch irgendwann mal anders. Das war mit Abstand das schönste Tor, was je geschossen wurde in der Uni Konstanz. Aber mich freut sehr, euch zu sehen. Jungs, ja, ich bin sehr gespannt auf die Folge. Und wie gesagt, Walle, vielen Dank für die sehr netten Worte.
Können wir dieses besagte Uniliga-Tor eigentlich mal nachstellen irgendwie? Dass wir mal Videomaterial dazu haben?
Ja, sehr gerne.
Ja, Hannes, bringt nichts, wenn du es jetzt nachstellst. Das sieht keiner, ist immer noch ein Podcast.
Ich sag nur danke, Marc Sauter.
Ja, habt ihr es heute gesehen?
Brian, so schön ich deine Brust finde, Brian. Möchtest du deine Kamera ein bisschen kippen, dass wir auch dein Gesicht sehen eigentlich?
Ja, das Ding ist, dass dann mein Handy umfällt, weil es quer ist wegen Laden. Aber ich versuche es.
Unfassbar. Dreierkette VBH immer noch technisch hochprofessionell aufgestellt. Jungs, wie geht's euch denn?
Ja, gut. Ich muss sagen, mir geht's prächtig, nachdem ich die FIFA Ultimate Team Liste auf Spotify durchgehört habe heute und jetzt im FIFA-Modus bin. Ich habe Love Me Again, ich habe Fly or Die und am Ende habe ich wahrscheinlich noch On Top of the World von Imagine Dragons durchgehört und jetzt bin ich wie fokussiert auf die nächste Folge. Fokussiert bin.
Gottes Willen, Brian versprüht ja Energie von Konstanz bis nach Washington
wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können es doch nicht sehen, aber Brian sieht aus, als ob er gerade gekokst hätte. Aber so kennt man den Guten, wenn er einfach gut gelaunt ist. Mich freut's, dass du so happy bist. Noah, ich habe auch reingehört in die Playlist und es kann natürlich Gedanken auf von den Zeiten, wo man FIFA gespielt hat als 13-, 14-, 15-Jähriger. Ich denke mal, Safe and Sound war auch noch dabei als ein Song.
Eure Mädchen von Kraftklub auch nicht vergessen, auch sehr geil. Das ist doch der Vibe. Ne? Mit FIFA 8 hat es angefangen. Goodbye, Mr. A. Oder kennt ihr das noch?
Ja.
Ich als Neunjähriger nach einem 7-0 Niederlage und dann kommt dieser Song und ist wieder aufgebaut.
Boah. Ich war da nicht aufgebaut.
Ja. Was war die Konsole des Vertrauens bei FIFA 08 bis FIFA 15?
Alter Schwede. Ey, ich muss euch sagen, wie es bei mir war. Ich hatte tatsächlich meinen Vater. Ehrenmann hat seinen Mac geopfert dafür und hat den auf Windows programmiert, dass ich dann da zocken konnte.
Stark, Brian, oldschool auf dem PC gezockt. Hannes, wie sah es bei dir aus?
Ich glaube, wir haben irgendwann mal zu Weihnachten, als ich 13 oder 14 war, eine PlayStation 3 bekommen.
Auch stark. Ich muss sagen, ich habe meine ersten FIFA-Erfahrungen auf dem Windows 98 mit FIFA 2000, SSV Ulm brutal, in der ersten Liga. Alle, die es noch wissen, können sich erinnern, man hat immer mit WASD, hat man immer
klar,
gezockt.
Ja, klar.
Tastatur.
Digga, da bin ich so abgegangen. Also meine Doppelpässe, die waren der Hammer. Und das Geile ist, die Spieler, die sind ja vor allem in diesen alten FIFAs noch auf so Linien gelaufen. Ne? Die sind immer nur rechts abgebogen und links. Ja. Konnten ja gar nicht, also das war der Hammer. Ich hab's geliebt.
Die konnten nur rechtswinklig abbiegen.
Also ich habe manchmal mit Freiburg, aber ich habe auch meinen eigenen Verein erstellt und ich habe vor allem auch viel mit Manchester United gezockt. Da war im Dream Team Carlos Tevez, Ryan Rooney, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs und Paul Scholes. Also sehr geil.
Ja, ich glaube, weil als du meintest, was war die Konsole unseres Vertrauens, dachte ich, du meinst unsere eigene, aber meine erste FIFA-Erfahrungen habe ich auch gesammelt auf der Nintendo 64 von meinen großen Cousins. Die sind so 15, 10 Jahre älter als ich. Und da gab es FIFA 98 auf dem Nintendo 64, natürlich auch extrem legendär. Und da war es noch so, dass du, wisst ihr das noch, dass du geschossen hast und der Torwart hat zwar so gemacht und der Ball ist durch die Arme durch und dann haben die Spieler so gejubelt, dass sie einfach die Hände hochgemacht haben.
Ja, das war immer geil. Alle sind immer stehen geblieben und haben die gleiche Bewegung gemacht. Aber eigentlich, was heißt Spieler? Das waren eigentlich nur so laufende Pixel irgendwie.
Und zu dieser Zeit gab es schon einen Spieler, der jetzt noch im FIFA drin war, und zwar Gigi Buffon. Darf man nicht vergessen.
War der in jeder FIFA-Edition drin?
Ja, ich meine, seit 1996.
Wann gab es die erste FIFA-Edition?
Ich glaube 94, aber ich bin mir gar nicht sicher.
Das ist ja der Wahnsinn wieder. Dreierkette VBH, gefährliches Halbwissen ist mal wieder am Start. Ich bin schon ganz stolz, dass wir diese Woche die ersten 5 Minuten rumbekommen haben, ohne auch nur ein Wort über das Wetter zu verlieren.
Ja, ich wollte hier mal ein bisschen ein bisschen Energie reinbringen durch meinen FIFA-Mix, der mich heute am Tag wachgehalten hat.
Effet, wenn du von Effet sprichst, denke ich irgendwie an Effenberg. Habt ihr den Eklat letzte Woche beim Doppelpass gesehen?
Nee. Genial. Aber auch, auch wirklich stark von Effe, wie er da direkt eingesprungen ist. Ne? Der Löwe kann
es. Effe, der hat sich direkt so hingestellt und so aufgebaut. Hannes, nur kurz zur Aufklärung vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer. Da gab es irgendwie Störungen, da sind irgendwelche Leute ins Bild reingelaufen und haben irgendwas durch die Gegend gerufen und Effenberg hat sich direkt aufgebaut wie ein Großer. War der Wahnsinn.
Er war immer ein Großer.
Ja. Was auch schon immer groß war, waren unsere Übergänge zum Sportlichen. Wir starten direkt rein. Es gibt viel zu besprechen. 2. Bundesliga-Spieltag. Wir legen los. Brian zieht sich gerade noch aus. Pünktlich zum Start für die Fußballthemen. Jungs, es war der 2. Bundesliga-Spieltag. Was habt ihr mitbekommen? Wie habt ihr das empfunden? Wart ihr drin im Game?
Ja, ich würde sagen, ich war extrem drin im Game, aber nicht in der ersten Bundesliga, sondern Walle, wir waren ja zu zweit in der 2. Bundesliga extrem im Game. Es hat wieder Spaß gemacht, mit 2/3 der Dreierkette VBH das Olympiastadion zu besuchen. Wir haben uns das hochklassige, absolutes Top-Niveau-Spiel Hertha BSC gegen Greuther Fürth angeschaut.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, du, ich hatte da gar keine Erwartungen an das Spiel. Wie gesagt, Hertha hatte ja in den ersten 3 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore. Das war der helle Wahnsinn. Und dann sind wir da reingestartet in das Spiel. Und die ganze Geschichte geht einfach 5-0 aus. Und ich habe es ja auch aufgeschrieben. Ich wollte halt auch wirklich gerne über die Hertha reden. Und deshalb freue ich mich, dass du es direkt angesprochen hast. Es war dann doch wirklich erstaunlich, wenn man gesehen hat, dass extrem namenhafte Abgänge jetzt die letzten Wochen nochmal den Verein verlassen haben und auf einmal funktioniert's.
Ja, ist der Wahnsinn. Ich habe schon mir überlegt, also ist es jetzt so, ich will doch Fußballprofi werden und zwar, ich lasse mich einfach von Pal Dardai adoptieren, weil dann spiele ich direkt in der ersten Mannschaft, habe ich mir überlegt. Das ist ein sicherer Weg, würde ich sagen.
Aber dann verlierst du doch deinen legendären Spitznamen, Brian.
Ja, Brian Dardai ist doch gut, oder?
Ja.
Ach, du streichst einfach den Noah.
Ja, ich habe sowieso schon vergessen, der Name eigentlich fast. Nee, aber das finde ich schon echt faszinierend. Ich glaube, 3 seiner Söhne spielen ja jetzt in der ersten Mannschaft. Und auch der Witz, sorry, natürlich geklaut von Twitter. Den möchte ich nicht auf meine Kappe nehmen. Aber ich hab mich gefreut, weil irgendwie, es war schon echt ein bisschen schade, dass Hertha so einen Fehlstart hingelegt hat und sich jetzt ein bisschen befreien konnte. Weil ich glaube, dass Pal Dardai schon noch immer noch der richtige Trainer ist. Irgendwie auch schon ein geiler Typ, freue mich für ihn. Ja. Und Ich habe nur die Zusammenfassung geschaut und das war auf jeden Fall guter Fußball. Ich war echt traurig, wie leer das Stadion war. Also man jetzt noch krasser. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefreut, das Gefühl zu haben, dass ihr da drinnen sitzt. Ja, das war natürlich auch schön. Ja,
aber nur um die Leere des Stadions anzusprechen. Natürlich, das Olympiastadion ist halt einfach riesig. Es wurde wie immer angezeigt, wie viele Leute da waren. Es waren 35.000, knapp 36.000. Was für eine Zweitligamannschaft eigentlich nicht schlecht ist, weißt du? Eigentlich ist es ein stabiles Ding, aber das Stadion ist einfach riesig. Aber nee, dann nochmal ein Lob an die Ostkurve, die war wieder voll. Walle, du standest da in der Nähe. Ich war wie immer in unserem altvertrauten Familienblock.
Darf ich doch nicht sagen.
Sorry.
Ja. Nee, ich war auch im Familienblock.
Was ich noch erwähnen wollte ist, wir sind eigentlich ein gutes Omen für Hertha, finde ich zumindest. Denn ich glaube, ich habe nur eine Hertha-Niederlage gesehen. Ansonsten, als wir da waren, gegen Leverkusen stark gespielt, gegen Schalke gewonnen. Ich glaube, gegen Bochum hast du es gesehen. Das war dann auch, okay, ein bisschen unerfolgreich.
Aber ja, das war, nee. Also unabhängig davon, ob es jetzt Siege für die Hertha waren, ich habe immer ein gutes Spiel gesehen. Wir haben ein 3-2 von der Hertha gegen Leverkusen gesehen, wo Marco Richter am Ende dieses Traumtor schießt. Dann haben wir ein Spiel gegen Freiburg gesehen, das ging 2-2 aus.
Ja. Genau, aber das war jetzt kein gutes Spiel.
Aber also für die Hertha war es wiederum ein gutes Spiel, gegen Freiburg einen Punkt zu holen. Ja. So kann man es ja auch sehen. Ja. Dann waren wir gegen Schalke da. Das war ein ewiges Hin und Her mit 2 aberkannten Schalke-Toren. Dann waren wir gegen Bochum da. Das war zwar nur ein 1-1, aber in dem Spieltag ist Hertha abgestiegen in der 90-plus-x-ten Minute. Also war auch ein gutes Spiel. Und jetzt eben die Nummer 5-0. Muss man auch dazu sagen, Hertha hat einfach geil Fußball gespielt. Also ganz ehrlich, da kann ich nur meinen Hut ziehen als Mitkandidaten in der zweiten Liga und sagen, oho, oho, vielleicht kommt da jetzt doch nochmal was auf. Wobei man auch zu der Vollständigkeit halber sagen muss, von Greuther Fürth kam halt auch absolut gar keine Gegenwehr. Also der kam gar nichts.
Und gelb-rote Karte noch für ihren Trainer, Alex Zorniger, fand ich auch geil.
Ja, das war eine geile Nummer. Auf einmal, der hatte gelb bekommen und dann war direkt die rote hinterher und dann war der Zorniger halt zornig.
Weil er an, ja, lol, an den Kopf sich gelangt hat, glaube ich, Vogel gezeigt hat, war das.
Huiuiui.
Nee, er hat geklatscht. Ich glaube, er hat geklatscht.
Ja, zu diesem Platzverweisen wollte ich gerne nachher auch nochmal kommen. Also Hertha nochmal, es ist schon unglaublich, wenn man überlegt, dass mit Richter, mit Serda und mit, wer war der Dritte? Holt mich
Tusa.
Luke Bacchio jetzt, ja Toussaint natürlich auch, aber mit Luke Bacchio und Richter und Serda jetzt nochmal drei Stützen der Mannschaft halt noch Beginn des Saisonverlaufs das sinkende Schiff verlassen haben. Trotzdem dann krass zu sehen, dass es vielleicht war das dann der richtige Moment wiederum. Also vielleicht war das für die Mannschaft das richtige Momentum.
Ja, kann ich, aber ich meine, das haben wir schon ab und zu angesprochen. Es kann auch sein, dass diese großen oder Spieler sich für groß halten, einfach in der Kabine für schlechte Stimmung gesorgt haben. Sie gehören zu dieser Mannschaft, die abgestiegen ist, sang- und klanglos. Und deswegen, ich denke, ich hab das im Stadion ein bisschen besprochen, wenn eine Mannschaft absteigt, wie jetzt zum Beispiel als Hamburg abgestiegen ist oder Schalke und jetzt Hertha, dann hat man immer so zwei Möglichkeiten und die eine ist dann meistens, dass man die Jugend ranlässt, um zu gucken, dass die Spieler, die sich eigentlich beweisen wollen, sich dann auch letztendlich beweisen. Und was wir gesehen haben am Samstag, das könnte auf jeden Fall ein guter Weg sein.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, da hast du auch vollkommen recht. Vielleicht kann es jetzt den positiven Effekt geben für die Hertha. Genug zweite Liga, das soll es zu der Liga gewesen sein. Über Schalke wollen wir nicht reden.
Über Schalke 0-3 Punkte, meinst du? Sorry.
Ich möchte nicht darüber reden. Großartig ist es mal wieder eine schwere Zeit. Man hat mal wieder riesig viel Spaß als Schalke-Fan. Kommen wir zur ersten Liga. Es war der zweite Spieltag, es war wieder viel dabei. Was ist euer Take, was ist euer Gedanke zu dem Spieltag, der euch jetzt direkt in den Kopf geschossen kommt?
Ja, ich hab eine super witzige Nachricht bekommen zu diesem Spieltag. Ich wurde gefragt, ob ich ready bin, die Rudersaison zu eröffnen. Nämlich, ich soll wegen meines Kommentares, dass Robin Gosens in der Bundesliga nicht durchstarten wird, soll ich zurückrudern. Aber ich halte an dem fest. Ja, Robin Gosens hat in Einstand nach Maß sein erstes Bundesligaspiel, 2 Tore geschossen. Ich habe sie mir angeschaut, das waren auch gute Tore, vor allem das erste hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, er wird die 2-3 Spieltage jetzt in Folge aufglänzen, das werden sich alle freuen, aber am Ende glaube ich nach wie vor nicht, dass Robin Gosens in der Bundesliga ankommen wird und nicht bei Union Berlin ankommen wird. Ich sage es euch, wie es ist.
Das ja, aber das Geile ist, ich meine, das ist halt ein Take, kannst du behaupten, aber ich finde, es gibt so gar keine valide, es gibt überhaupt kein Argument dafür. Also ich sehe kein, also es ist einfach eine These, die du raushaust. Kannst ja nicht mal argumentieren.
Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, aber es ist so ein bisschen Bauchgefühl. Ich hab mit einem Experten vom Tippspiel gequatscht, jetzt die Tage, der recht weit oben war. Und er hat mir auch...
Mit mir? Hast du mit mir gequatscht? Nee,
mit einem richtigen Experte, der vieles aus dem Bauchgefühl her macht.
Oh.
Und ich habe mich beschlossen, ich mache das jetzt, ich vertraue einfach meinem Bauchgefühl in der Situation.
Ja, also gut, Hannes, da musst du wirklich, musst du noch mehr zurückrudern als das, was du jetzt getan hast, weil da bist du mal richtig schön daneben, hast mal richtig schön daneben gelangt. Robin Gosens wollte ich auch auf jeden Fall ansprechen. Geile Nummer. Nicht nur die 2 Tore, sondern wie crazy hat der Typ gekämpft. Also das ist wirklich, da waren 10 dabei, wo du dir denkst, das ist doch geil, das passt doch zu Union. Wirklich, der Typ, der kämpft und hängt sich rein und der will jetzt halt wirklich richtig zeigen, hey, dieses letzte Jahr, anderthalb Jahr bei Inter, ich saß zu Unrecht auf der Bank. Ja, ich spiel zu Recht Startelf in der Champions-League-Mannschaft und ich kann mich hier präsentieren. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Und es bringt einfach verdammt viel Freude, auch als Mensch irgendwie in die Liga wieder mit rein.
Safe. Vor allem, man darf nicht vergessen, dass sich Robin Gosens auch für die EM 2024 noch beweisen muss.
Ja, Hansi war im Stadion.
Ja, ich weiß, ich habe das Interview auch gesehen, fand ich auch geil. Er wusste anscheinend ja nichts davon, vielleicht auch deswegen nochmal so krass gespielt. Aber ich möchte nochmal auf das erste Tor zu sprechen kommen. Das war richtig gut gemacht. Das war richtig krank. Ja, also wie er den da praktisch noch im Fallen in den linken Winkel da bringt, also Props daran, das war wirklich stark und
Props.
Ja, Props, Mr. Props daran und es war, fand ich geil. Ich finde, also vor allem, dass er auch noch ein Kopfballtor macht, das zeigt auch, wie vielseitig der Spieler an sich ist. Also das ist schon geil.
Ja,
deutscher Alfonso Davis.
Ich liebe es, wenn Wille auf technisches Können trifft, das liebe ich einfach, das finde ich schon sehr stark. Das war
bei mir so.
Ey, aber man muss ja auch sagen, gerade auch zu der Zeit bei Inter, ich meine, der Wechsel war riskant, ich glaube, das wusste er selber auch. Ich habe zeitweise auch seine Kolumne da in Elf Freunde gelesen, sehr sympathisch, muss man sagen. Und ich glaube, er ist ein Mann, der die Herausforderung liebt, aber manchmal aufgrund seiner besonderen Art eben sich gleich nicht durchsetzen kann. Aber als der Typ im Champions League-Finale eingewechselt wurde, da war direkt Feuer im Spiel. Da war Inter direkt wieder da. So, und also der Spieler ist auf jeden Fall, also auch wenn er jetzt vielleicht nicht unbedingt 100% erfolgreich sein mag, ist er ein Unterschiedsspieler.
Aber das finde ich doch interessant an unserem Podcast, dass meistens, wenn es so eine Meinung gibt, wie jetzt zum Spieler Robin Gosens, dass wir uns drei nicht einer Meinung sind, sondern es halt verschiedene Sichtweisen das jetzt hier gibt. Deswegen, das finde ich einfach interessant, das macht's aus. Aber ich sag's euch, mein Bauchgefühl verrät mir, irgendwas wird schieflaufen. Die nächsten 3-4 Spieltage werden gut, er wird ein paar Assists liefern, vielleicht wieder ein paar Tore. Aber Robin Gosens wird sich am Ende nicht durchsetzen. Also ich weiß, dass ihr beide große Fans seid, vor allem Walle liebt Robin Gosens seit eh und je. Ist auch Schalke-Jung, oder Schalke-Fan.
Ja, der ist riesen Schalke-Fan, ist der Wahnsinn.
Brutal. Aber brutal ist nicht nur Robin Gosens Einstand in der Bundesliga gewesen, sondern einige Ergebnisse, die es am Wochenende gab. Und eins, was mich extremst aufgeregt hat, weil ihr wisst, ich bin leidenschaftlicher Tipico-Tipper, hat einfach Heidenheim nicht geschafft, eine 2-0-Führung über die 90 Minuten zu boxen. Und das hat mich wirklich sad gemacht. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen. Was sagt ihr denn dazu?
Bin ich voll und ganz bei dir. Das ist super, super schade. Das war dann irgendwie einfach, vielleicht hat ihm das dann noch gefehlt, die Routine in der ersten Liga. Vielleicht hat er dann noch der letzte Wille gefehlt, dann zu sagen, okay, wir führen hier 2-0. Wir stellen uns jetzt einfach dreckig hinten rein und bringen die Führung über die Zeit. Wobei man auch sagen muss, dass Hoffenheim halt auch einfach schon auch offensive Klasse sich diese Saison dazugekauft hat. Also das hat, Weghorst.
Ein Wout Weghorst, ja. Gute Nacht, drei Jahre. Gute Nacht 2017, sage ich da nur.
Also bitte.
Komm doch nicht mit Wout Weghorst.
Die haben sich auch Marius Bülter geholt.
Ja, von Schalke, Digga. Von einem Absteiger. Also ich finde tatsächlich, die Einkaufspolitik, die wird von Hoffenheim krass gelobt und in zwei Spielen spielen sie scheiße.
Auf dieses Niveau werde ich mich nicht begeben. Ich wollte zu Heidenheim noch dazu sagen, sehr, sehr schade und eigentlich auch sehr, sehr dumm, weil das sind die Spiele, die müssen sie gewinnen, wenn sie in der ersten Liga bleiben wollen. Das sind nachher die Punkte, die richtig, richtig wehtun.
Ich sag nur Phrasenschwein, come on, das kann man doch jetzt noch nicht nach zwei Tagen sagen. Ich glaube,
Heidenheim. Wenn ich als Heidenheim aufsteige in die erste Liga und spiele gegen Hoffenheim, die letztes Jahr noch gerudert haben, so wie Hannes gerade eben bei Gosens, dann ist doch klar, dass das die entscheidenden Spiele sind. Wenn ich 2-0 führe und danach, Punkte.
Ich gebe dir recht.
Doch, mit Sicherheit, das sind drei Punkte, die tun am Ende des Tages richtig weh.
Ja, aber ich finde, es ist ein bisschen früh, solche Prognosen zu treffen. Außerdem hat diese Saison immer noch Spiele gegen Augsburg, Werder Bremen, Darmstadt, und andere, vielleicht noch sogar Gladbach, die jetzt auch nicht so stark sind, offen, wo die auch noch Punkte holen können.
Also, ich glaube, dass es trotzdem drei wichtige Punkte sein können. Also es sind immer drei wichtige Punkte, die man verloren hat, wenn man 2-0 geführt hat und dann noch 3-2 verliert, zu Hause.
Also ich muss ja auch noch erwähnen, zu dem Spiel ganz kurz, sorry Hannes, ich habe am Samstag mal wieder wirklich traditionell 18:30 Sportschau geschaut. Sehr geil, kann ich jedem nur wieder ans Herz legen, macht ultra Spaß. Außer wenn Jesse Wellmer Moderatorin ist, dann macht nicht so viel Spaß. Aber
hast du da eine Abneigung, Noah?
Ich finde Esther Settlercheck oder so, ich glaube, so spricht man sie aus. Super geil, richtig gute Moderatorin. Aber wenn die Jesse Wellmer, ich finde das irgendwie, also das ist gar nichts Persönliches, sondern ich finde einfach das Moderationstempo irgendwie nicht geil. Und ja, das wollte ich einfach nur sagen. Geile Sportschau.
Nee, ich verstehe so. Ich habe gerade ein bisschen überlegt in meinem Kopf, so wie sie spricht, was ihre Art ist zu moderieren. Und ich weiß, was du damit meinen könntest.
Weil das Geile ist, wirklich, es ist ja kein Hate gegen die Person. Ich kenne sie nicht. Ich will auch gar nicht irgendwie haten als Person, sondern ich finde es geil, Sportschau zu moderieren, ist ja nicht schwer. Du musst manchmal so ein paar Pointen setzen. Aber selbst die kommen halt überhaupt nicht rüber. Warum? Das ist so ganz weirde Stimmung immer. Ich denke so, Bro, du musst nur eine fucking Sportschau moderieren. Mach mal dein Ding, Digga.
Okay, bevor wir jetzt zu den ModeratorInnen-Hass hier kommen, du hast gerade angefangen, du hast traditionell Sportschau geschaut.
Ja, und ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht Sportschau schaue, würde ich solche Spiele wie Heidenheim und gegen Hoffenheim tendenziell, einfach weil ich auch nicht so viel Zeit habe, nicht schauen in der Zusammenfassung. Aber in der Sportschau schaue ich es mir sie an und das ist halt schon wieder ein geiles Spiel gewesen. Auch Jan-Niklas Beste, was für ein geiles Freistoßtor.
Du musst natürlich auch sagen, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt einen sportjournalistischen Anspruch hier haben, dass du jetzt auch ein bisschen da ein bisschen was zeigen musst, guckst du natürlich alle Highlights jederzeit an, damit du natürlich auch eine fundierte und eine Expertisenmeinung von dir geben kannst.
Klar,
ne?
Klar.
Ja, sowieso. Stark, stark. Nee, also es war natürlich wieder viel los und es gibt auch noch ein Spiel, das ich auf jeden Fall auch ansprechen wollen würde. Und zwar
Freiburg gegen Bochum. Bremen.
Nee, auf gar keinen Fall. Wobei auch geile Story eigentlich.
Ja,
auch der Wahnsinn, oder?
Was?
Auch der Wahnsinn, oder? Also mit Maximilian Philipp. Findet nirgendwo richtig Fuß, wird so ein bisschen durch die Liga durchgereicht, hier nicht, da nicht, reicht nirgendwo richtig, kommt wieder zurück zu Freiburg und schießt halt einfach direkt mal in 90 plus 7 was oder raus. 6,
also wirklich 6. Ja. Ich glaube, ja. Das späteste Tor der Freiburger Bundesliga-Geschichte.
Ja, ist doch geil.
Ja, absolut. Nee, also ich glaube, also ich bin persönlich auch ein Fan von dem Transfer. Er ist auf jeden Fall jemand, der in der Breite nochmal den Kader verstärken kann und der das Team kennt, beziehungsweise vor allem den Trainer kennt und die Stadt. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, 1 Million Leihgebühr mit Kaufoption später oder so.
Walle, du meintest, es gibt nur noch ein Spiel, über das du sprechen willst. Es gibt eigentlich drei.
Nein, nicht nur. Ich habe gesagt, auf jeden Fall.
Ich denke, es gibt...
Ich wollte einleiten mit auf jeden Fall Bochum zu Dortmund, weil Bochum gegen Dortmund, weil ich es unglaublich finde, wie eigentlich alle Top-Teams sehr souverän in die Saison starten in den ersten zwei Spielen und Dortmund so ein bisschen vor sich hin hüstelt.
Ich weiß nicht, ob ich das schon im Podcast gesagt habe, ich weiß, dass ich das privat schon mit euch besprochen habe, aber meine These zum BVB ist, dass sie dieses Jahr wirklich nicht erfolgreich abschneiden werden und sich wahrscheinlich eher in der 8., 9. Tabellenposition am Ende der Saison finden werden, weil ich einfach finde, dass sie sich nicht stark verstärkt haben, jetzt in der Transferperiode. Und in den ersten zwei Spieltagen haben sie uns einfach gezeigt, dass es eine Mannschaft ist, die noch sehr wackelt.
Aber blöde Frage, Dortmund ist doch einfach vom Personal her gleich geblieben, nur dass Bellingham weg ist und Sabitzer gekommen, oder? Mehr hat sich doch nicht getan.
Ergo haben sie sich verstärkt. Ja. Also ich meine, der Abgang von Bellingham, über den können wir vielleicht später noch reden, haben wir heute Morgen schon ein bisschen, den Abgang von Bellingham mit Sabitzer zu ersetzen, ist natürlich, keine Ahnung, so schwierig.
Der Punkt ist tatsächlich wieder, dass mein Lieblingsspieler Emre Can nicht in Form ist. Also ich nehme wieder meine Redemption zurück. Aber das ist schon, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, dass du halt einen Kapitän hast, der jetzt auch wieder nicht in Form ist, dem du praktisch keine Konkurrenz hingestellt hast, sondern nur darum rum so ein bisschen das Team gebaut hast, das ist einfach vielleicht ein bisschen zu riskant gewesen. Und ja, du, Hannes, hast schon richtig gesagt, die Verstärkung, also wenn man sich mal anschaut, was man mit 100 Millionen Euro, sag ich mal, holen kann, wenn man es jetzt mal vielleicht zum Beispiel in Brighton oder so sieht oder in West Ham, dann hat da die Dortmunder Verantwortlichen ein bisschen lasch rumgegangen. Ne? Also zum Beispiel Edison Alvarez spielt halt jetzt nicht bei Dortmund.
Genau, oder was ich noch fragen wollte, denkt ihr vielleicht, das ist jetzt eine weit hergeholte Frage, aber denkt ihr, es hat vielleicht einen psychologischen Effekt beim BVB, dass sie letztes Jahr so knapp an der Schale dran waren und dann im letzten Spieltag gescheitert sind?
Ich dachte, es bringt genau diesen psychologischen Effekt, aber im positiven Sinne, dieses jetzt erst recht, so nach dem Motto, wir waren so nah dran, das heißt, wir können es wirklich schaffen und hauen jetzt hier richtig auf die Kacke und greifen nochmal Volldampf an und das kommt irgendwie so gar nicht und irgendwie so, ich weiß auch nicht, das ist auch so eine komische Mannschaft und ich komme nicht drauf klar, also abgesehen davon, dass der Verein einfach scheiße ist, ich verstehe nicht, diese Mannschaft, das ist irgendwie alles so, ich habe so das Gefühl, das sind alles so Individuen, die so im luftleeren Raum so umherschweben, irgendwie so, jetzt hat Reus auch noch das Kapitänsamt abgegeben, man hat so das Gefühl, der hat dann auch nicht mehr so Bock auf diese Führungsrolle, ich weiß dann, also Mats Hummels und Reus sind noch beide nicht mehr im Mannschaftsrat, stattdessen sind jetzt Spieler wie Emre Can und Brandt und Süle in der Mannschaft. Das sind doch keine Leader. Also ich verstehe es nicht. Und vor allem, was ich am ehesten nicht verstehe, du gibst Bellingham ab und du hast in Arsenal einen fast Premier League-Sieger mit Granit Xhaka, der wechselwillig ist in die Bundesliga, für gar nicht mal viel Geld. Warum schaffe ich es nicht als Borussia Dortmund, den zu überzeugen, dass er zu mir kommt? Nee, stattdessen geht er zu Leverkusen, die letztes Jahr wirklich nur eine durchwachsene Saison gespielt haben. Und das frage ich mich so, wieso haben sie es denn da nicht geschafft? Natürlich hat Leverkusen das Argument klar, Alonso.
Nicht nur das, ich denke, das Projekt BVB ist vielleicht nicht so interessant, weil es BVB ist der ewige Bayern-Verfolger. In den letzten 11 Jahren hat es nicht geklappt. In der Champions League haben sie in den letzten 8 Jahren, glaube ich, auch nicht so hoch mitgespielt. Und wenn du jetzt das vergleichst mit einem Projekt wie das Bayer Leverkusen Xabi Alonso Projekt, die haben irgendwie mehr Anziehungskraft und das haben wir jetzt einfach gemerkt bei der Transferperiode. Aber ich habe auch bei Dortmund nichts gehört, dass sie auf irgendwie ein Interesse hätten, der die verstärken könnte. Ich habe hier gerade die Aufstellung. Ich meine, Allaire ist jetzt kein schlechter Spieler, wenn wir bedenken, vor 2 Jahren war der 13. bei der Ballon d'Or Auszeichnung. Julian Brandt kann auch kicken, das wissen wir. Malen in seinen Top-Tagen kann auch schnell rennen, aber die haben es bis jetzt einfach nicht geschafft, in dieser Saison über 180 Minuten irgendwie ansatzweise einen attraktiven Fußball zu spielen.
Also ganz ehrlich, ich stimme euch da in allen zu, aber ich finde jetzt nach 2 Spieltagen sollte man die Kirche tatsächlich im Dorf lassen. Ich finde, da ist jetzt auch noch keine Entwicklung zu sehen. Oder sollte man auch noch nicht eine Entwicklung machen? Wir als gute Sozialwissenschaftler sollten das auch wissen.
Ja, aber Brian, wenn ich dich da unterbrechen darf, wenn wir nach 2 Spieltagen gar nichts über die Vereine sagen dürfen, dann haben wir hier nichts mehr zu sprechen.
Nein, das heißt ja gar nichts, aber ich würde jetzt nicht Dortmund einfach in den Keller reden. Die haben in 2 Spielen 4 Punkte geholt. Klar, die Leistung spricht für sich, aber ich würde jetzt gerade mal eben, also jetzt mit Prognosen auf 8. Platz abwarten, wie sich die Saison so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist tatsächlich, dass man mit Edin Terzic einen Trainer hat, der nicht schlecht ist, der gut zum Verein passt, aber letztlich, glaube ich, nicht das Profil hat, langfristig eine Mannschaft zu entwickeln. Und ja, das ist bin ich voll bei dir. Vor allem und in Kombination mit Sebastian Kehl scheint es da auf jeden Fall nicht so gut zu funktionieren, weil ja Edin Terzic auf jeden Fall die Spieler will, die am Ende nicht so funktionieren. So hat man das Gefühl. Also ich meine, jetzt einen Yusuf Paulsen verpflichten zu wollen, das ist keine Ambition von einem Bayern-Verfolger, sorry.
Nee, mit Sicherheit nicht. Aber das ist ein guter Punkt mit Yusuf Paulsen. Wollen wir einmal kurz auf Hannes Patenverein, auf die Dosen aus Leipzig kommen. 5-1 gegen den VfB. Da würde ich mal sagen, hat man sich ein bisschen die Frust von der knappen Niederlage letzte Woche von der Seele geschossen.
Ja, und vor allem...
Ja, mit freundlicher Mithilfe von Alex Nübel.
Muss man dazu sagen, ja. Nübel war mal wieder in Hochform.
Ja, nee, mich freut es mal in einer von meinen Fußballaussagen ein bisschen bestätigt zu werden, auch wenn es nur ein Spieltag ist. Denn ich liege mit einigen meiner Fußballaussagen ab und zu falsch. Aber das war stark. Ich hätte es eigentlich auch nicht erwartet, weil Stuttgart hat im ersten Spieltag, wenn ich mich nicht irre, 5-0 gewonnen. So ein extremes...
Mhm. Gegen besagtes Bochum, die gegen Dortmund 1-1 spielen.
Fußball ist eine Wundertüte. Wir wissen, dass wenn A gegen B gewinnt und B gegen C, heißt es nicht, dass A gegen C gewinnt. Aber dass die...
Nee, das heißt, dass Dortmund scheiße ist einfach.
Genau. Nee, aber dass es so gut läuft bei denen. Aber wenn wir uns die Spiele angucken, die RB Leipzig hat die Saison, und wenn wir das Projekt sehen, kann es wirklich sein, dass die der ernsthafte Bayern-Verfolger sind. Und ich glaube, ein ernsthafter Bayern-Verfolger wird auch die andere Mannschaft mit B-A-Y-E sein, nämlich Bayer. Die haben... Ja, das war lame, das war extrem lame. Das sehe ich selber. Ich sehe nur eure Blicke, ihr müsst gar nicht sagen. Die haben auch wieder sehr, sehr stark 3-0 gewonnen.
Ja, ich denke, über Bayer Leverkusen haben wir letzte Woche schon relativ viel Worte verloren. Ich würde sagen, sie haben einfach nur bestätigt, dass sie eine Mannschaft sind, bei der gerade sehr viel funktioniert, die gerade sehr gut zueinander findet, mit einem Trainer, der sehr attraktiven Fußball spielen lässt, sehr dominierenden Fußball auch spielen lässt. Und wir dürfen dahingehend weiter gespannt sein. Ich würde allerdings auch noch kurz in den Süden schauen, nach München, aber allerdings nur ganz, ganz kurz, weil es gab ja das Aufeinandertreffen mit dem Angstgegner, mit dem FC Augsburg. Und Bayern hat wieder mal ja, so Bayern-mäßig irgendwie gewonnen, oder? Also es war nicht viel los, nicht viel Offensivzwang, nicht viel Offensivdrang, wenig Kreativität, aber irgendwie war es halt nachher so ein Bayern-Sieg im Regen.
Ja, wir haben es schon besprochen, das braucht noch ein bisschen. Die Ideale, die Tuchel in die Mannschaft einbringen will, sind noch nicht ganz durchgekommen. Man hat jetzt nach einer Saison, wo man ohne richtig einen Neuner gespielt hat, wieder einen Weltklasse-Neuner mit Harry Kane da vorne. Ich sage, es braucht noch ein paar Tage. Ich meine, der Sieg wurde eingeleitet durch ein Eigentor. Danach gab es noch einen Elfmeter und dann eigentlich einen ganz, ganz schönen Lupfer von Harry Kane. Dann wieder ein extrem dummes Gegentor. Aber ich denke, das wird jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, bis Bayern dann in der im 6. oder 7. Spieltag dann wirklich zeigt, was sie diese Saison drauf haben. Also das braucht noch ein bisschen Zeit.
Ja, es war halt irgendwie, also ich fand es dann interessant danach, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, das Interview von Goretzka, der gemeint hat, es war ihm von Anfang an klar, dass es ein sehr unattraktives Spiel geben wird, weil das so die taktische Vorgabe von Tuchel wohl gewesen sei, weil sie wussten, dass Augsburg, er hat gesagt, sehr unorthodox spielen würde, dass sie den Gegner sehr weit Richtung eigenes Tor locken, um dann schnell umzuschalten. Und das wollten sie ihnen irgendwie nicht geben. Also sie wollten ihnen quasi nicht diesen Spielstil, den sie provozieren wollen, den wollten sie sich nicht geben. Und deshalb haben sie eben dieses lange Hin und Her und wenig Offensivbemühungen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ach, ich irgendwie finde ich diese Bayern-Mannschaft, auch obwohl sie den jetzt, obwohl sie jetzt Kane verpflichtet haben, irgendwie so eine unemotionale Geschichte irgendwie. Mir fehlt jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, mir fehlt so der letzte Biss, dieses letzte Haut drauf, dieses letzte, wir schießen euch alle an die Wand. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl dieses Jahr bei der Mannschaft.
Wie gesagt, ich denke, dem muss man einfach nur ein bisschen Zeit geben, bis irgendwann mal der Knoten platzt. Es kann sein, dass beim ersten Spiel gegen einer von den Titelanwärtern, sei es Leverkusen, Dortmund oder auch RB Leipzig, dass es da einfach klappt und dann wieder ein 4-1 oder 4-0 am Ende steht. Das war in vergangenen Saisons auch nicht anders. Das erst, wenn es wirklich gegen Gegner ging, bei dem man dachte, okay, die können uns wirklich stören, denn ich meine jetzt, also no front gegen Bremen und gegen Augsburg, das sind ja keine Gegner, die man am Ende der Saison auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz erwartet. Deswegen denke ich, warten wir mal ab, bis Bayern wirklich gegen eine große Mannschaft spielt. Ich weiß auch nicht, wieso ich heute diesen Versprecher dran habe. Aber ich sage es euch, dann klappt es auf einmal. Und Tuchel ist dann, wie viele sagen, so ein kleiner Taktikfuchs. Vielleicht sagt er dann, okay, gegen eine große Mannschaft machen wir halt einfach voll Power und gewinnen das Ding mit 4-0 am Ende und dann ist auch klar, wer das Maßstab in Fußball Deutschland setzt.
Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage an euch zwei ausgewiesene Fußballexperten. Tuchel verpflichtet Conny Leimer von Leipzig. Und die ganze Hinrunde stand bei Goretzka, standen die Zeichen auf Abschied. Und die ganze Hinrunde hatte man das Gefühl, alles klar, Leimer wird diesen Platz von Goretzka übernehmen. Und jetzt spielt dieser Goretzka zwei Spiele von Anfang an. Und ich kapiere es nicht und mich nervt es, weil ich diesen fucking Conny Leimer in meiner Kickbase-Mannschaft habe und der ein scheiß Geld gekostet hat, aber keine Punkte macht. Warum spielt der Mann nicht?
Ja, das hat doch Tuchel in einem Interview nach dem Spiel oder vor dem Spiel noch beantwortet. Wenn die Spieler top fit sind, wenn alle in der hundertprozentigen Verfassung sind, dann werden Kimmich und Goretzka das Spiel starten, weil es einfach ein eingespieltes Duo ist. Wenn es mal dazu kommt, dass die beiden nicht auftreten können, dann wird Leimer in die Mannschaft rücken und muss dann den Platz so sich ergattern. Aber wenn die beiden top fit sind, dann werden immer Goretzka und Kimmich stehen. Aber ich finde es nicht schlecht, dass der FC Bayern sich ein Backup geholt hat. Denn man spricht ja viel von diesem Sechser, der in Bayern fehlt. Und viele sagen, jetzt lockt auch Harry Kane Eric Dier aus Tottenham nach München. Aber ich denke, es wird sich noch ein System finden, wo Konrad Leimer halt die dritte Geige spielt.
Also dieses Sechser-Thema ist ja ein bisschen verrückt. Ich meine, mit drei Sechsern in der Saison zu starten, ist gewagt. In der Champions-League-Saison. Vor allem mit drei Sechsern, wo ein wichtiger Sechser fehlt, nämlich der Abräumer. Und
ich glaube, diese Rolle soll irgendwie Goretzka, Kimmich ja, erfüllen. Wobei ich irgendwie auch nicht finde,
dass will das... Will er nicht. Er ist ja kein Sechser, er ist ja Achter. Deshalb, das finde ich mal... Ich bin gespannt, wie viel die Bayern wieder an Tore kriegen und wie viel sie Spiele auch deswegen wieder verlieren werden, dass sie einfach keine gescheite Dreieck haben in der Mitte.
Du meinst, dass so ein bisschen da das Gerüst fehlt, also der Mittelbau.
Ich habe jetzt heute einfach nur, ist mir heute wieder gekommen, wenn man jetzt sich mal vielleicht die beste Mannschaft aller Zeiten anschaut. Barcelona 2009. Dann war ja, hatten ja ähnliche, sagen wir mal, zwei Spieler mit Xavi und Iniesta, die das Spiel ja geleitet haben und entwickelt haben, aber die nicht dafür bekannt waren, dass sie jetzt defensiv abgeräumt haben. Wer stand hinter ihnen? Busquets. Ja, und das ist, finde ich, so das Optimalfall von der Mannschaft, klar, aber das zeigt schon ganz gut, was es schon auch braucht, dass es halt einfach auch, dass diese Spielräume im Inneren, in der Mitte halt nicht so frei werden. Und das war ja schon bei Bayern letzte Saison nicht ganz unproblematisch, dass es das gefehlt hat. Und wenn, Goretzka und Kimmich vorne rumstehen und versuchen, ein Tor zu schießen, dann wird es eng. Vor allem, wenn du dann noch Innenverteidiger hast wie Upamecano, die mal für die ein oder anderen guten Fehler da sind.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann es denn sein, dass ich mir diesen Kim aus Napoli hole und am Ende des Tages spielt immer noch diese grottenschlechte Upamecano? Stell doch De Ligt und Kim auf und du hast so eine Bombeninnenverteidigung. Warum spielt diese Upamecano? Ich verstehe das nicht.
Also ich würde sehr gerne beantworten. Vielleicht beruht sich darauf, dass Upamecano letzte Saison viel gespielt hat, aber ich weiß es nicht. Denn ich meine, wie viel ich mich über Upamecano aufrege, das ist euch allen bekannt. Aber dass De Ligt jetzt dieses Spiel wieder auf der Bank gestartet hat und Upamecano und Kim das Spiel als Innenverteidigung angefangen haben, kann ich ja auch nicht erklären. Na los, ey.
Also das ist wirklich, also das ist aber auch ein bisschen echt bezeichnend, dass Bayern sowohl auf der Sechserposition als auch auf der Innenverteidigerposition, also meiner Meinung nach, insgesamt auf einer sehr, sehr wichtigen Spielposition auf beiden. Also irgendwie kein richtiges eingespieltes Team hat. Also das ist
ja, aber noch nicht. Ich sag's euch, gib dem Ganzen noch 6 Spieltage, dann hat sich die Mannschaft gefunden und dann werden wirklich alle mit 6-7-0 an die Wand geschossen. Problemlos.
Wie sagt man,
let them cook. Ja, genau, let them cook. Ja.
Also bis Weihnachten, weil dann ist ja Tuchel weg, laut Walle. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir unsere Prognosen auch wirklich festhalten. Also, dass Gosens nicht einschlägt und Tuchel weg ist in Weihnachten, das bin ich mal gespannt, wie viel ihr da rudern müsst.
Ja, Brian, war ich dir voraus. Ich habe einen Screenshot von meiner These gemacht. Ich hatte es ja auch in unseren WhatsApp-Chat geschrieben. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich habe das notiert.
Okay, ich muss ja jetzt eigentlich auch noch eine Prognose treffen. Ne, wenn ihr jetzt alle zwei so
krassen, ja, genau, Thesen. Also zusammenfassend, Hannes hat gesagt, Gosens wird keine Rolle mehr spielen nach der Hinrunde. Ich habe gesagt, Tuchel ist weg im Winter. Was sagt Brian?
Bis zum Herbst, ich sag mal, gewagte Prognose. Boah, mir fällt jetzt, ich habe mich tatsächlich jetzt nicht darauf vorbereitet, ist mir gerade nur die Idee gekommen.
Ja, muss aus dem Bauch kommen, ist gut.
Was ist denn so krasses passiert? Ich überlegen,
Du kannst dir auch noch kommen. Warte, pass auf. Wir geben dir Zeit bis zum Ende der Folge. Genau. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal über in unsere aller Lieblingsrubrik, das Quiz, das ich mal Schande auf mein Haupt letzte Woche vergessen hatte. Starten dann das Quiz rein und am Ende lösen wir dann auf. Brian haut seine Prognose für die Saison 23/24 raus. Seid ihr da
so halb? Kann ich meine Prognose in Gosens wird keine Rolle spielen, in BVB wird 8er umwechseln?
Ah. Nee, ich würde sagen, bis zum Winter finde ich das ganz ist cool.
Bei einer Prognose. Dass
wir bis Winter.
Alles klar, Gosens fällt
ab. Was hast du gesagt, Brian?
Ich fände es cool, dass wir das bis Winter haben. Also, dass wir das nicht nach der Saison dann erst auflesen müssen.
Alles klar, dann auf rüber ins Quiz rein. Wie schon gesagt, ich hatte letzte Woche das Quiz vergessen. Deshalb möchte ich das heute natürlich wieder gut machen mit einem umso schöneren Quiz. Wir haben ja jetzt nicht mehr so diesen thematischen Oberbau, an dem man sich orientieren kann. Wir fanden es aber eigentlich immer ganz geil, wenn man einen Quiz einen thematischen Schwerpunkt hatte. Deshalb habe ich mich mal an meinem Patenverein orientiert und zwar dieses Jahr Bayer Leverkusen. Deshalb gibt es heute ein kleines Quiz über die Werkself. Seid ihr bereit?
Toll. Safe.
Testen wir mal, was ihr da so wisst.
Die Tradition habe ich ja begründet mit Mainz, möchte ich nur anmerken.
Bitte?
Die Tradition, dass man thematisch sich an Vereinen orientiert. Aber gut, vergiss es.
Ja, das finde ich gut, Brian. Hast du gut gemacht. Eine gute Tradition hast du gestartet. So cool.
Danke, Bro.
Kurze, knackige Frage. Welche Rechtsform hat Bayer Leverkusen? Ist es eine GmbH, eine AG, ein eingetragener Verein oder eine GmbH und Co. KG?
AG? Die Bayer AG?
Ich glaube nicht, dass der Verein eine AG ist. Nee, es ist eine GmbH und Co. KG.
Scharf dran, Hannes, ist eine GmbH. Okay. Tatsächlich die Bayer AG, Brian, kein schlechter Ansatz, aber der Verein an sich ist ja nicht der Konzern selbst.
Naja.
Zweite Frage.
De facto.
Kommen wir zum Sportlichen. Wie heißt der vereinseigene Rekordtorschütze? Ist es Stefan Kießling, Ulf Kirsten, Dimitar Berbatov oder Christian Schreier?
Ulf Kirsten. Ja, es ist Ulf Kirsten, ja.
Darf ich kurz noch die Anzahl der Tore schätzen?
Ja, bitte.
193.
Ich sage auch unter 200. Er hat auf jeden Fall weniger als Jupp Heynckes. Ich sage auch so, ich sage 175.
Also Stefan Kießling hat 162 und Ulf Kirsten hat 240.
Krass.
Hausnummer,
ja,
ne?
Sorry, dass ich kurz unterbreche, aber mir kam der Name eigentlich nur vor, weil es sind ja diese Saison 60 Jahre Bundesliga. Und er war unter den Kandidaten für Stürmer der Top 11 der Bundesliga und da war er dabei, deswegen kam mir der Name ins Sinn.
Stark, stark. Wie immer gut vorbereitet. Dritte Frage. Wer ist denn der teuerste Transfer, teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte? Ist es Hakan Şalhanoğlu, Patrick Schick, Moussa Diaby oder Kerem Demirbay? teuerster gekaufter Transfer.
Ich glaube, es ist tatsächlich Kerem Dehre mit dem hier bei. Weil der hat ja dann, also der war nicht schlecht, aber der war nie ganz so, wie man für diese Abwehrsumme erwartet.
Und genau dasselbe, also dieselbe Begründung mache ich mit Çalhanoğlu.
Ja, Brian ist gut drauf heute. Kerem Demirbay tatsächlich in der Saison 1920 von Hoffenheim gekommen für 32 Millionen. Hakan Çalhanoğlu war tatsächlich nur 15,25 Millionen.
Kam von KSC übrigens, auch interessant.
Çalhanoğlu oder wer?
Ja, oder kam er von HSV? Jetzt bin ich gerade.
Ich glaube, der kam vom HSV.
Der kam HSV, sorry.
Zweiteuerster Transfer war Patrick Schick für 26,5 Millionen. Direkt die Anschlussfrage, der teuerste verkaufte Transfer in der Vereinsgeschichte. Heung-min Son, Leon Bailey, Kai Havertz oder Julian Brandt?
Kai Havertz.
Kai Havertz.
Vollkommen korrekt, Kai Havertz. Das war es.
Ich hatte eine Anschlussfrage,
weil das wusste man eigentlich.
Ich hatte, als schon dieses Dreieck Brandt, Havertz, Bailey da in dieser Hochform war, zeitweise, die These, dass Bailey mal für 100 Millionen verkauft wird. Aber er ist doch nicht der Star geworden, wie man das gedacht hat.
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe mir auch dann überlegt, so in meiner Recherche, ab und zu gibt es mal bei Schalke irgendwie so Schalke Startelf, wenn sie nie einen Spieler verkauft hätten. Und weißt du, das sind dann so krasse Namen in den Reihen und Huntelaar und Raoul und was weiß ich, und Schlag mich tot. Ich glaube, bei Leverkusen könntest du das auch ganz schön gut machen. Also wenn du da nie jemanden verkauft hättest, das wäre bestimmt auch eine geile Truppe.
Safe.
Kommen wir zur Frage 4. 6 habe ich insgesamt. Was geschah am 5. Mai 2019 in der Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und der Eintracht aus Frankfurt? 5. Mai 2019. A. Stefan Kießlings berühmtes Phantomtor. B. Alle Dopingproben der Leverkusen-Spieler fielen fälschlicherweise positiv aus, da die Testflüssigkeit fehlerhaft war. C. Frankfurts Maskottchen Attila, der Adler, flog in eine VIP-Lounge und nahm das Buffet auseinander. Oder doch D. Leverkusen erzielte innerhalb von 36 Minuten 6 Tore und erreichte damit einen neuen vereinsinternen Rekord.
Also 2019 war das Phantomtor nicht. Ja. Das war früher. Ja. Und vor allem war es, glaube ich, auch nicht gegen Frankfurt, sondern gegen Hoffenheim.
Hannes, denkt du
ja,
auch mal
nee, laut? Das mit dem Adler wäre witzig. Irgendwie und das.
Ja, aber das hätte man doch mitbekommen. Ich glaube,
der Dopingprobe hätte man auch mitbekommen. Da ringt bei mir nichts.
Vor allem alle. Da hast du ja gesagt alle. Also ich tippe auf Letzteres und zwar, dass sie 6 Tore in 36 Minuten geschossen.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist mit dem Adler.
Ja, leider stammt die Story mit dem Adler aus meiner Feder. Genauso wie das mit den Dopingproben. Das Phantomtor war in einer anderen Saison. Tatsächlich hat Leverkusen innerhalb von 36 Minuten ganze 6 Tore geschossen. Also das war ein starker Start. So alle 6 Minuten ein Tor, aber das schon habe ich.
Das Spiel kann ich mich jetzt auch nicht direkt erinnern.
Es ging dann auch tatsächlich, glaube ich, 6-1 aus. Also es kam dann nicht mehr viel nach.
Ja, mussten sie auch nicht.
Interessant.
Zwei ganz kurze, knackige Fragen zum Abschluss unseres Bayer Leverkusen Spezialquizzes. Welchen Platz belegt Leverkusen in der ewigen Bundesliga-Tabelle? Keine Antwortmöglichkeiten.
Das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall ja Top 20. Ich würde sogar sagen Top 10. Und da sage ich Platz 7.
Ja, ich hätte auch, also sie haben ja noch nie eine Meisterschaft geholt. Ich sag Platz 5.
Mit Top 10 seid ihr beide richtig. Es ist tatsächlich der 10. Platz in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Ich finde es übrigens schön zu hören, wie Brian immer so laut denkt und dann zieht Hannes nach. Jetzt bei der letzten Frage will ich mal, dass Hannes erstmal laut denkt. Wie oft ist denn Leverkusen bereits aus der Bundesliga abgestiegen?
Ja, absolut kein Schimmer. 3-mal.
Gute Frage. Ich tippe auf 2-mal. Noch nie.
Was?
Aber wann sind sie aufgestiegen, ist die Frage.
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, seitdem sie aufgestiegen sind, sind sie nie abgestiegen. Und Fun Fact am Rande, es gibt insgesamt 8 Teams, die noch nie in ihrer Vereinsgeschichte abgestiegen sind aus der ersten Bundesliga. Kriegt ihr sie alle Bayern? 8 zusammen? Eins davon genau. Ist Leverkusen.
Ecke 04? Also warte, wir haben Bayern Leverkusen, wir haben den FC Bayern München. Wir haben ja. BVB.
Shit. Nein.
Boah. Ich bin gerade auch nicht Bayern München.
Habe ich schon gesagt.
Ja, also wir haben Leverkusen und Bayern. Und jetzt müsst ihr nur mal ein bisschen nachdenken.
Gladbach? Nee, nein. Die waren auch 2008, 2009, ne?
Ihr müsst ein bisschen moderner denken.
Die noch nie abgestiegen sind, seitdem sie aufgestiegen sind, ja. Hoffenheim. Augsburg.
Genau, ja, alle richtig, was ihr sagt.
Darmstadt und Heidenheim?
Nein, sind abgestiegen.
Darmstadt und Heidenheim, aber Heidenheim.
Heidenheim stimmt. Jetzt fehlt mir noch eine Mannschaft, die ihr noch nicht genannt habt. Zwei sogar.
Wolfsburg.
Ja, und als Union letztes Berlin. Noch. Vollkommen richtig. Also die acht Teams, die noch nie abgestiegen sind, sind Leverkusen, Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Union, Augsburg und Heidenheim.
Übrigens nochmal nachzureichen hier, der Aufstieg der Leverkusener war 1979.
Und seitdem fester Bestandteil der ersten Bundesliga, seit letzter Woche fester Bestandteil von Dreierkette VWH, ist unsere neue Rubrik Kicktipp aktuell.
Ja, Kicktipp aktuell hat mal wieder dieses Spieltag echt einige eine witzige Verwerfung gezeigt. Ich war zeitweise irgendwie 23 Plätze weiter oben. In der Zwischenzeit bin ich jetzt aber Vorvorletzter, was natürlich sehr traurig ist. Ich bin auch Spieltagsloser in dem Fall, dass ich nur 7 Punkte geholt habe.
Ich habe es geliebt. Brian hat irgendwie nach 10 Minuten lief der Spieltag, macht Brian einen Screenshot von sich selbst.
Momentaufnahme.
Und schreibt Momentaufnahme. Der
Wahnsinn. Ja, ich bin wirklich, tatsächlich exakt 16 Plätze abgerutscht mit 7 Punkten an dem Spieltag. Ich habe mir das so kurz überlegt, wir machen einfach, ich stelle euch mal kurz, oder wir können ja ein bisschen über die Aufsteiger und die Absteiger des Tages reden.
Wir machen daraus eine ganz knackige, kurze Rubrik, genau. Weil ich weiß nicht, ob das so spannend ist zuzuhören.
Ja, nee, ich wollte nur Aufsteiger des Tages tatsächlich, mein Vater. Grüße gehen raus. Stark. 23 Plätze nach oben, 20 Punkte geholt. Stark. Und, boah. Ja, nicht schlecht, ne?
Absteiger, 20 Punkte ist viel.
Absteiger bin ich. Aber auch der sehr geschätzte Kollege Lukas Seebeben mit 20 Punkten runter, beziehungsweise 20 Plätzen runter und ein Spieler namens Kito, wer auch immer das meinen mag.
Ja, der Spieler namens Kito, der ist auf jeden Fall extrem cool. Ich habe auch eine Momentaufnahme an ihn geschickt, als er am ersten Platz stand, denn es war ja kurzweilig. Aber ich glaube, eine Person, ich weiß nicht, wer das ist, die ist 41 Plätze abgestiegen.
Ja, das ist eine Person, die nicht getippt hat an dem Spieltag.
Genau, also die war richtig gut, die war auf Platz 3 und jetzt ist sie ja. Halt auf Platz 44.
Das ist traurig. Lea, wenn du es hörst, wir bitten dich darum, wieder zu tippen. Du bist so gut.
Ich will mir eigentlich ein bisschen gratulieren. Gut gemacht, ich bin auch vier Plätze aufgestiegen, finde ich gar nicht schlecht. Aber natürlich in unserer Runde, Walle, du schlägst dich ganz stark, bist im oberen Drittel in den Top 10 dabei. Das ist, an der Stelle gratulieren wir denen natürlich.
Wollte ich natürlich nochmal sagen, das muss auch jede Woche jetzt bitte streng erwähnt werden, wer von uns dreien denn aktuell der beste Tipper ist. Diese Krone geht zurzeit an mich und ich glaube, ich werde sie auch für die nächsten 32 Spieltage bei mir behalten.
Zu guter Letzt noch Grüße an Ragazzo79, der jetzt zum zweiten Mal hintereinander auf Platz 1 ist.
Ja. Der setzt sich auch langsam so ein bisschen ab, gell?
Ja, ich habe mit ihm geschrieben, ist ein Freund von mir aus Freiburg. Und ja, Grüße gehen raus, mach weiter, ja, Junge.
Kann. Sehr schön, Brian. Danke dir für deine neue Rubrik Kicktipp aktuell. Wir bleiben dran. Vergesst natürlich alle nicht zu tippen für den kommenden Spieltag. Jetzt haben wir noch ein paar wenige Minuten auf die Uhr. 47 Minuten haben wir schon wieder gequatscht. Ich gebe euch 3 Themen zur Auswahl. Ihr sucht euch eins raus. Wir können entweder über den Kussskandal bei der WM der Frauen sprechen. Wir können allerdings auch über die gelb-rote Karte bei Union Berlin sprechen. Das fände ich eine sehr interessante Geschichte. Oder wir sprechen über die hitzige interne Debatte über den Stellenwert von Spielerauszeichnungen bei Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel dem Ballon d'Or beim Fußball.
Dann bin ich mal so frech und ich sage, es sind zwei Themen davon, sind recht groß. Vielleicht könnten wir mal gesondert zu denen quatschen, nämlich die Debatte um die individuelle Auszeichnung, denn ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt wirklich viele Leute, die meinen, das sollte man abschaffen, Fußball ist ein Mannschaftssport. Da gibt es aber auch viele Meinungen dazu, die sagen, nein, Fußball ist ein Mannschaftssport. Stimmt, ja, aber es gibt auch immer wieder Spieler, die im Laufe einer Saison ihre Mannschaft mehr tragen. Deswegen soll es bleiben. Und dieser Kussskandal ist viel zu groß, dass wir den jetzt in ein paar Minuten kurz besprechen. Deswegen, ich würde dich fragen, ich habe mir die gelb-rote Karte angeschaut. Ich weiß nicht, worüber du quatschen willst.
Lass mich kurz das Ganze natürlich flüssig und professionell wie immer abmoderieren. Man muss dazu sagen, zu der ganzen Ballon d'Or-Geschichte, aktuell läuft noch eine Umfrage auf unsere Insta-Page. Also geht gern bei uns in die Insta-Story rein und stimmt ab aktuell für ich mit meiner Meinung, zwar, dass diese Auszeichnungen lame und irrelevant für den Sport sind, mit 56% im Gegensatz dazu steht Hannes' Einstellung zu der ganzen Geschichte, dass das Ganze interessant und wichtig für den Sport ist, mit 44% dahinter. Und zu dem anderen Punkt mit dem Kussskandal muss man sagen, an dieser Stelle Props an Noah Brian. Er hat eine neue, kurze, knackige, aber trotzdem sehr, sehr gut geschriebene Kolumne bei uns auf der Website veröffentlicht, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Das ist ein bisschen Kolumne, ein bisschen Kommentar, auf jeden Fall sehr gut geschrieben. und trifft eigentlich das ganze Thema auf den Kopf. Deshalb lege ich euch an der Stelle unsere Kolumne ans Herz. Und wir können übergehen zu der gelb-roten Karte, zu dem Skandal. Nein, Skandal ist es nicht, ist Quatsch. Zu der gelb-roten Karte bei Union Berlin. Warum will ich drüber reden? Für alle, die es nicht gesehen haben. Es gab relativ früh im Spiel eine gelb-rote Karte bei Union Berlin. Und zwar für Aaronson, oder spricht man den Aaronson? Oder
Aaronson aus USA. Junge, ist mein Landsmann.
Aaronson aus den USA hat nach sage und schreibe 21 Spielminuten eine gelb-rote Karte bekommen. Und zwar liegt es daran, dass im zweiten Foul, das war eine klare gelbe Karte, klares Foul, alles okay. Und in der ersten Situation hat er eine gelbe Karte bekommen für Ball wegschießen, Ball wegstupsen. Er hat einfach den Ball nicht liegen lassen, nachdem abgepfiffen wurde. Warum will ich drüber reden, Jungs? Was haltet ihr davon? Findet ihr dieses strenge Maß, das Schiedsrichter heute beim Fußball anlegen sollen und auch tun? Haltet ihr das für gut oder haltet ihr das eher für realitätsfern?
Noah, willst du vor? Ich will ganz kurz dazu sowas sagen.
Ich hab ja die Szene auch angeschaut, ich war mir jetzt nicht so sicher, was du haben willst. Also für mich ist es eine klare gelb-rote Karte nach dem Regelwerk, deshalb indiskutabel. Es war interessanterweise, ist mir nur eingefallen, kann man kurz den Bogen spannen zu einem Spiel letzte Saison von Freiburg gegen Hoffenheim, wo es lange Zeit 0-0 oder 1-1 stand und dann Ozan Kabak für zweimal Ball wegschlagen auch eine gelb-rote Karte bekommen hat. Und dementsprechend, die handeln es halt seit dieser Saison oder seit der letzten Saison dann in dem Fall sehr, sehr, sehr streng. Und dementsprechend, und ich finde es aber auch sehr richtig, weil es ist der blödeste Scheiß, den man machen kann.
Wir haben uns ja in vergangenen Aufnahmen öfters darüber aufgeregt, wie im Fußball die Fußballspieler die einzigen oder von den wenigen Profis sind, die sich noch extrem aufregen, über irgendwelche Schiri-Entscheidungen und Theatralien abspielen und den Schiri beschimpfen. Und ich denke, wenn die Schiri harte Kante zeigen, das durchziehen und man als Spieler gleich merkt, okay, wenn ich mir hier irgendeine Unsportlichkeit leiste, dann werde ich demnächst ziemlich schnell vom Platz gestellt. Ich finde das richtig. In meinen Augen war das auch eine gerechtfertigte gelb-rote Karte. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass du darüber sprechen willst, aber ich finde es richtig. Also die erste gelbe Karte wegen Wegschießen des Balles muss der Schiri machen, damit einfach den Spielern zeigt, so hey, hier macht man das nicht, ich bin derjenige, der das Sagen hat und wenn sich irgendjemand daneben benimmt, kriegt er einfach eine gelbe Karte und das zweite war einfach gelbe Karte würdig und deswegen gelb-rot völlig zurecht.
Ja, ich möchte eigentlich drüber sprechen, weil das dann doch sehr hitzig debattiert wurde in der Welt des Sportjournalismus tatsächlich, weil es ja jetzt nicht so ein Ballwegschießen war, wie man es kennt von anderen Aktionen oder ähnlichen Geschichten, sondern er den Ball halt einfach weggestupst hat und ähnliches. Und wie du schon gesagt hast, Hannes, wir haben uns schon öfter über dieses ganze Thema unterhalten, wie verhalten sich eigentlich Fußballprofis auf dem Platz? Und eigentlich möchte ich dann auf die ganze Linie zu sprechen kommen, die eben DFB-Schiedsrichter jetzt immer mehr fahren, dass sie strenger reagieren, dass sie schneller Karten verteilen. Wir haben es ja vorher schon angesprochen, der Trainer von Greuther Fürth hat auch relativ schnell Gelb-Rot bekommen, weil er sich an den Kopf gefasst hat. Also ihr findet das allen und alles in allem gut und haltet das für die richtige Maßnahme, um die Leute im Profifußball wieder etwas zu erziehen?
Absolut, absolut. Ich finde also wirklich, diese Schiedsrichter, die müssen sich das doch wirklich nicht gefallen lassen. Ich finde auch die Regel absolut sinnvoll, dass man einführt, dass nur der Kapitän mit Schiedsrichter spricht. Dieses dumme Gelaber und dieses Beschweren, es ändert sich ja nichts an der Meinung des Schiedsrichters. Ich finde es richtig und wichtig, dass der Schiedsrichter seine Pfiffe erklärt in Teilen, aber das reicht, wenn er das dem Captain gibt. So, das muss nicht im persönlichen Gespräch mit irgendwelchen Spielern sein. Das sollte man einfach distanzierter halten. Und ich hoffe, dass dann auch irgendwann mal dieses Rumgeheule auch aufhört. Weil es nervt. Ich verstehe die emotionale geladene Stimmung in den Spielen. Da ist viel Emotion dabei und das ist auch richtig und das ist auch verständlich. Aber man kann sich auch zusammenreißen und man kann das, glaube ich, auch wirklich strukturell lernen.
Und ich finde es auch, dass der Schiedsrichter in seinen Entscheidungen damit bekräftigt wird. Also ich meine, als Schiedsrichter stehst du immer im Mittelpunkt der Kritik, egal was du machst. Wenn du einen Elfmeter gegen die Heimmannschaft pfeifst, kriegst du dir was anzuhören. Wenn du einen Starspieler vom Platz stellst, kriegst du was zu hören. Deswegen finde ich es auch gut und ich hoffe, die Schiedsrichter werden weiterhin in ihren Entscheidungen bestätigt und sie kriegen auch Support vom Verband dafür. Ich finde das absolut die korrekten Maßnahmen, um die ganzen Diven im Fußball und auch diese kleine Wutausbrüche, die es gibt im Fußball, zu vermindern.
Finde ich sau cool, dass wir da alle einer Meinung sind. Kann ich mich euch beiden nur zu 100% anschließen. Ich finde das auch auf jeden Fall eine richtige Sache und den richtigen Weg, um vielleicht auch wieder mehr Vorbildrolle einzunehmen im Profifußball für die Jugend, die nachkommt im Sport. Das soll es gewesen sein inhaltlich. Wir kommen zu unserer Abschlussrubrik wie jede Woche, Spieler der Woche. tatsächlich habe ich jetzt schon öfter die Kritik zu hören bekommen, dass wir uns zu lange Zeit lassen bei der Rubrik, dass wir zu lange rumschwadronieren. Deshalb heute auf den Kopf drei Spieler der Woche.
Hannes, klar, wir waren ja, wie gesagt, im Olympiastadion. Wir haben die Hertha gesehen und ich finde, es gab einen Mittelfeldakteur, der hat geglänzt. Er hat zwar keine Tore geschossen, das war aber der Jeremy Duziak. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Duziak, D-U-D-Z-I-A-K. Jeremy Duziak hat mir einen sehr schönen Samstag Fußball geschert. Deswegen ist es mein Spieler der Woche.
Brian.
Wir reden viel über bayerische Mittelstürmer in letzter Zeit. Ein Mittelstürmer, den ich nie vergessen werde, ist Räumer Kai.
Stark. Ich schließe mich der Mittelstürmer-Debatte an und bringe Kevin Behrens ins Spiel. Ein Wunder, dass wir den letzte Woche nicht hatten. Zwei Spiele, drei Tore. Das ist mal ein Spieler.
Vier Tore. Vier Kopfballtore. Hallo Miroslav.
Der Mann ist 32 Jahre alt, ist auf jeden Fall einer für die Nationalmannschaft, sage ich jetzt schon mal.
Bro, ich bin noch dran mit der harten These.
Das war ja auch ein Spaß. Nein, auf jeden Fall geile Nummer, dass der so stark reinstartet. Und jetzt möchten wir natürlich noch alle Brians harte These für diese Saison hören.
Ja, ich habe jetzt mir ein bisschen Gedanken gemacht und dadurch, dass Mainz 05 mein Patenverein ist, hat es auch damit was zu tun. Und meine Prognose ist, dass Mainz am Ende des oder in der Winterpause auf den ersten drei Plätzen
steht. Oh, krass.
Wunderbärchen, wir schreiben das alles auf. Ihr kriegt wie immer, ja, Hannes.
Ich wollte nur anmerken, dass Räumer Kai schon mal genommen wurde als Spieler der Saison, deswegen schuldet uns nur eine Runde.
Ja, ich war das mir stimmt. Nicht sicher tatsächlich, ob er schon mal genommen wurde.
Ja, aber ich wollte es nur erwähnen.
Ich mache den Fehler ja häufiger.
Große Namen dürfen auch zweimal genannt werden. Deshalb kriegt ihr an dieser Stelle wie immer noch den Hinweis: folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, hinterlasst uns Bewertungen, lest Noah Brians Kolumne und wir drei bedanken uns an dieser Stelle. Ihr hört nächste Woche wieder von uns. Hat wie immer unfassbar viel Spaß gemacht. Liebe Grüße gehen raus nach Washington und nach Konstanz. Von mir ein herzliches Tschüss, ciao. Ciao, ciao.